Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Wie schön ist es einfach, wenn man solche Lieder singen darf, wenn man wirklich einen Tag starten kann, aber wenn es auch wirklich, ja, wenn man rausgeht, wenn man die schöne Natur sieht, wenn man den Frühling sieht, wenn man sieht, wie Gott es alles geschaffen hat. Und das Schöne ist, dass wir es ja nicht nur sehen und genießen dürfen, sondern dass wir, ja, dankbar sein dürfen, dass wir jemanden haben, dem wir dankbar sein können, dass wir den Gott kennen, der das alles geschaffen hat. Und dass wir eine Beziehung mit ihm haben dürfen. Die heutige Predigt ist mit dem Titel überschrieben, Über alle Vernunft. Und ja, ich möchte zu Beginn mal den Predigttext lesen. Steht in Philipper 4, die Verse 2 bis 9. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir als Streiter gedient haben am Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasset alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Ich möchte zu Beginn noch beten. Mein Herr, ich möchte danken dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen heute Morgen, dass wir ja so fröhliche Loblieder singen dürfen, dass wir uns überhaupt in Freiheit versammeln können. Und ja, ich möchte auch für dein Wort danken, dafür, dass wir es in Händen halten dürfen, dass wir es verstehen dürfen und dass wir es auch einfach so in Freiheit lesen können. Und mein Herr, ich möchte doch bitten, dass du mir jetzt die rechten Worte schenkst, mir Weisheit schenkst, dass ja, es nicht meine Worte sind, sondern dass ja, ich einfach deinen Willen, deine Worte richtig auslegen kann. Schenk doch uns allen offene Herzen und schenk doch, dass dein Wort wirklich in unsere Herzen dringt und uns verändert, mein Herr. Amen. Ich habe die Predigt aufgeteilt in drei Teile. Der erste Punkt ist, seid eines Sinnes. Der zweite, freut euch. Und der dritte, wahrer Frieden. Der Predigttext, für den der mir heute zugeteilt war, beginnt mit Vers 2, aber ich denke, dass es sehr hilfreich sein könnte, wenn wir auch den Vers 1 noch mit anschauen. Und im Vers 1 steht, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, stehet also fest im Herrn. Und ja, alle, die den Hermeneutikkurs mitgemacht haben, die wissen, wenn darum steht, dann sollten wir noch weiter zurückgehen, weil es bezieht sich auf das, was vorher steht. Und wir können es auf der einen Seite auf den ganzen Brief, denke ich, auch beziehen. Was hat Paulus bisher an die Philipper geschrieben? Wir sind jetzt schon im Kapitel 4, das ist das letzte Kapitel vom Philipperbrief. Was waren so bisher ja, die Inhalte, die Punkte, die Paulus ihnen einfach geschrieben hat? Zum einen war ein Thema, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das hat er thematisiert. Er hat auch darüber geredet, ja, dass er sich erniedrigt hat, dass er es nicht als einen Raub sah und dass er sich wirklich bis zum Tod am Kreuz hat er sich erniedrigt und ist eben für uns gestorben. Und ganz im ersten Kapitel schreibt Paulus auch, dass wir zuversichtlich sind, dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass er, der das gute Werk in uns begonnen hat, dass wir wissen dürfen und die Gewissheit haben, dass er dieses Werk in uns auch vollenden wird. Und vielleicht meint er damit unter anderem das, so ein bisschen als Zusammenfassung, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, weil das so ist, weil wir Christus kennen, weil wir wissen, was er für uns getan hat, weil wir wissen, dass wir nicht auf uns alleine gestellt sind, weil wir wissen, dass Gott weiter an uns arbeiten wird und dass er das Werk, das er an uns begonnen hat, dass er es vollenden wird, dass wir es nicht aus eigener Kraft beenden müssen. Es könnte auch sein, dass es sich vielleicht auf die vorhergehenden Verse in Kapitel 3, die letzten beiden, bezieht. Ich lese mal die beiden Verse 20 und 21, die wir ja vorletzte Woche kurz angeschnitten hatten. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Und dann in Kapitel 4, darum, meine geliebten Brüder und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht also fest im Herrn. Ja, wenn ich euch das alles geschrieben habe, sagt Paulus hier vielleicht, wenn ihr das beherzigt, wenn ihr das einfach umsetzen könnt, wenn ihr das glaubt, wenn ihr das versteht, was es alles bedeutet, dann, wenn ihr so gesinnt seid, wie es einfach Gottes Wille ist, dann könnt ihr im Leid, dann könnt ihr, verspottet werden, wenn ihr Verachtung erfahrt um meinetwegen, wenn ihr zurückgewiesen werdet, wenn ihr Freunde verliert um meinetwegen, wenn ihr vielleicht auch Probleme sogar in der Familie habt, die vielleicht ungläubig ist, dann könnt ihr euch trotzdem freuen. Und dann steht fest im Herrn. Wieso? Weil wir das alles wissen dürfen, was er in den vorangegangenen Kapiteln bereits schon gesagt hat. Und weil wir wissen dürfen, dass unser Bürgerrecht nicht auf dieser Erde ist, sondern wie es hier in den Versen stand, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir erwarten den Herrn Jesus Christus. Wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Es ist nicht so, dass wir dieses Leben auf der Erde haben und das Leben hier auf der Erde so schön wie möglich machen müssen, dass wir es jetzt genießen können, sondern wenn wir so denken würden, dann wäre unser Blick sowas von beschränkt. Dann haben wir überhaupt gar nichts verstanden von dem, was die Bibel eigentlich sagen will. Unser Leben geht weit darüber hinaus. Das hier ist nur ein Bruchteil. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Leben um, das wir jetzt geschenkt bekommen haben? Wie nutzen wir es? Was für eine Einstellung haben wir in unserem Leben, in unserem Wandel, in dem, wie wir denken? Und ja, wir sind hier nur Fremdlinge auf dieser Erde. Und wenn es nicht so gemütlich ist, wie wir es vielleicht gerne hätten, was soll's? Wir sind ja nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel, das hat er nicht geschrieben, er hat gesagt, wir sind Fremdlinge, wir laufen nur durch. Es ist nur eine Zeit lang. Es sind nur ein paar Jahre auf dieser Erde. Und weil wir das wissen, weil er das so herausgearbeitet hat, nicht nur im Brief an die Philipper, das wird in so gut wie jedem Brief, in jedem Buch der Bibel wird es betont, worauf es eigentlich ankommt. Aber weil wir das wissen, also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freunde, meine Freude, meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Paulus fängt dieses letzte Kapitel eben mit dieser wahnsinnigen Ermutigung einfach an. Er sagt nicht, Leute, ja, sieht schlecht aus, jetzt habt ihr halt noch ein paar Jahre, schaut halt, dass ihr es irgendwie rumkriegt. Seid Gott dafür dankbar, dass er überhaupt irgendwas hat. Nein, er sagt, wir haben allen Grund dazu, dankbar und freudig zu sein und fest im Herrn zu stehen, weil wir wissen, was kommt und weil wir denjenigen kennen, der unser Schicksal, der unser Leben, der alles, die ganze Welt, alles in der Hand hält. Genau. Der erste Teil. Seid eines Sinnes. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu seinem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir als Streiter gedient haben am Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Wieso die beiden Frauen hier jetzt so herausgehoben werden, wieso wer Evodia und Syntyche überhaupt sind, ist unklar. Das Einzige, was wir letztlich über sie wissen, ist, dass sie in unterstützender Form mit Paulus und Clemens und anderen Brüdern in der Gemeinde damals die Gemeindearbeit unterstützt haben. Aus kulturellen Gründen und ja auch aus biblischer Sicht kann man sagen, dass der Predigtdienst nicht in Frage kam. Von daher ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich Diakoninnen waren, die wahrscheinlich mit den Frauen in der Gemeinde gearbeitet haben, die den Frauen dort gedient haben und auch das Evangelium so verbreitet haben, weil es auch wiederum aus kultureller Sicht unüblich gewesen wäre, wenn bei seelsorgerlichen Fragen zum Beispiel auch sich da die Diakone oder die Männer um die Frauen gekümmert hätten. Sie waren zwei Frauen, die in der Gemeinde eifrig mitgearbeitet haben. Wir wissen auch, dass sie definitiv wiedergeboren sind, wenn ihr hier sehen, und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Es bezieht sich nicht nur auf die übrigen Mitarbeiter und das Clemens, sondern es bezieht sich auf alle, die hier erwähnt sind. Also es sind gläubige, wiedergeborene Christen, die in der Gemeinde eifrig sind. Und die beiden scheinen eine Meinungsverschiedenheit zu haben. Und das war keine kleine Meinungsverschiedenheit, nehme ich an, sonst hätte Paulus, denke ich, nicht davon erfahren, dass er so weit weg war, der in Ketten lag, als er es geschrieben hat. Das scheint eine größere Sache gewesen zu sein. Und was schreibt er hier? Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ja, was bedeutet es überhaupt, eins zu sein? Und was bedeutet es, eins im Herrn zu sein? In Johannes 17, die Verse 20 bis 21, in dem Gebet spricht Jesus: Ich aber bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit sie eins seien, auf dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Zum einen sieht man hier, was für eine Auswirkung hat es, ob wir eins sind oder nicht. Und es geht nicht nur Syntyche und Evodia an. Die sind halt aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit, die sie hatten, irgendwie aus der Reihe getanzt. Aber das ist eine Grundcharakteristik, die jede Gemeinde ausmachen sollte eigentlich, dass die Gemeinde eins ist. Und ob wir als Gemeinde eins oder uneins sind, können wir hier sehen in diesem Vers, hat einen direkten Einfluss darauf, wie wir als Gemeinde wahrgenommen werden. Es hat einen direkten Einfluss darauf, wie Menschen, die uns Tag für Tag begegnen, wie sie die Gemeinde sehen und letztlich, wie sie Gott sehen. Wenn sie mitbekommen, dass wir in der Gemeinde nur Streit haben, dass wir nur hingehen, um unsere Pflicht irgendwie zu erfüllen, aber keine Freude daran haben, wenn sie nicht sehen, dass wir eins sind, ein Leib, was wir behaupten zu sein. Was ist die Gemeinde? Es ist der Leib Christi. Und wenn wir das nicht widerspiegeln können, indem wir miteinander umgehen, wie wir uns auch lieb haben einfach, dann ziehen wir den Namen Gottes einfach in den Dreck. Dann sagen wir es, wir sind Christen, wir sind ein Leib, aber wie ist ein Leib? Ein Leib ist zusammen, ein Leib geht in die gleiche Richtung. Es ist nicht, dass ein Arm in die Richtung läuft und der andere in die. Es ist nicht so, dass die Füße auf einmal weglaufen und der Rest vom Körper hier bleibt. Wir sind ein Leib. Und dieses Bild Paulus ist und auch Jesus nicht umsonst so gemacht, dass wir ein Leib sind, weil wir eben zusammenstehen sollen. Und es geht uns an, die wir in der Jugend sind, im 20+, in den Hauskreisen, die in den Gottesdienst kommen. Jeder Mensch, der reinkommt, kann sehen, dass, oder sollte sehen können, dass wir eins sind. Dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Gut, und was heißt es, eins zu sein? Heißt es, dass wir jetzt auf einmal alle Spinat lieben müssen oder dass wir auf einmal alle die gleiche Kleidung tragen müssen? Mit Sicherheit heißt es das nicht. Eins sein im Herrn. Wir sollen eins sein in unserem Bestreben, eins in unserer Zusammenarbeit, eins darin, worauf wir zusteuern und auch was der Sinn und Zweck der Gemeinde ist, aber auch was der Sinn und Zweck des Lebens ist. Eins in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das ist damit gemeint. Und wenn die Welt uns sieht, was sieht sie dann? Und es ist nicht nur der Fall, wenn wir hier in der Gemeinde sind. Wenn die Welt dich sieht, was sieht sie? Sieht sie einen Einzelkämpfer, der sich über alles und jeden in der Gemeinde irgendwie aufregt, der jeden Sonntag sich irgendwie in die Gemeinde schleppt und es möglichst oder das Mindeste irgendwie zu erfüllen und dann unter der Woche wieder so zu leben wie alle anderen? Oder können die Menschen daran, wie wir sind, an dem Umgang, den wir einfach haben, können sie erkennen, dass wir für etwas Größeres leben, dass wir Teil von etwas Größerem sind? Weil jeder Einzelne von uns ist Teil von diesem großen Ganzen, von diesem Leib Christi. Können die Leute, mit denen wir zu tun haben, können die sehen, dass wir für etwas Größeres leben und dass wir unser Leben darauf ausrichten? Und deswegen betont es Paulus einfach so. In Kapitel 3 sagt er, wo Ermahnung ist, wo Liebe ist, wo all das Wunderbare ist, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Und es ist ganz wichtig fürs Gemeindeleben. Es ist nicht nur wichtig für das Zeugnis, das die Gemeinde nach außen hin abgibt, sondern es ist ganz wichtig innerhalb der Gemeinde. Wie sind wir unterwegs als Christen? Wie verhalten wir uns in der Gemeinde? Sind wir eins oder versucht jeder von uns seinen eigenen Willen durchzudrücken oder kocht jeder irgendwie sein eigenes Süppchen? Glaubt jeder irgendwas Kleines für sich, irgendjeder seins? Hauptsache wir haben den großen gemeinsamen Nenner. Oder sind wir wirklich eins in dem, ja, was wir von Gott wissen, in dem, worauf wir hinarbeiten, in dem, worauf wir zusteuern in unserem Leben? Seid eines Sinnes. Zweiter Teil, freut euch. Den Vers kennt ihr ja bereits. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasset alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Wir wissen bereits, und das haben wir, glaube ich, jeden Sonntag gehört, wo wir jetzt über diese Reihe im Philipperbrief gepredigt haben, dass es das zentrale Thema des Briefs ist. Und bis zu diesem Punkt hat Paulus es 15 Mal erwähnt, in der einen oder anderen Form. Freut euch, erfreut euch daran. Und ihm ist bewusst, dass er es wiederholt. In Kapitel 3, Vers 1 sagt er, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Ihm ist es bewusst, dass es sich wiederholt. Es ist nicht so, dass wir denken, oh, wie lange hat er gebraucht, einen Brief zu schreiben? Hat er irgendwie verpeilt, dass er das schon 15 Mal geschrieben hat? Wie oft muss er uns das denn noch sagen? Nee, es ist ihm durchaus bewusst, dass er sich wiederholt. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Könnte es sein, dass er es so oft wiederholt? Ganz einfach, weil wir es nötig haben. Wann wiederholt man denn etwas? Es ist wie bei kleinen Kindern. Wie oft muss die Mutter sagen, das magst du nicht, das magst du nicht. Oder das musst du machen. Tu das. Kann es sein, dass er es so oft wiederholt, weil wir es so oft vergessen? Oder weil wir es sogar noch öfter vergessen? Freut euch im Herrn alle Zeit. In allen Lebensumständen, in jeder Situation haben wir Grund, uns an unserem Gott zu freuen. Und es sind nicht nur die Äußerlichkeiten. Es sind nicht nur die Schöpfung um uns herum, die uns dazu bewegen sollte, Gott zu sehen und Gott dankbar zu sein und uns an unserem Herrn zu freuen, sondern wir haben noch viel, viel mehr. Und da kommen wir gleich auch noch drauf, welchen Grund wir nicht alles haben, um Gott dankbar zu sein und uns an ihm zu erfreuen. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sanftmut. Es ist ein relativ modernes Wort. Ihr mögt gleich mit den Köpfen schütteln und euch wundern, was ist Sanftmut überhaupt? Kommt es heute irgendwo vor? Aber als Luther die Bibel übersetzt hat, gab es einen Begriff in der Richtung nicht. Und er hat den Begriff, der da steht im Urtext oder im Griechischen, hat er mit Lindigkeit übersetzt oder mit Gelindigkeit. Aber damit könnt ihr wahrscheinlich noch weniger anfangen, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wer jetzt eine ordentliche Definition davon den Tag legen könnte. Eure Lindigkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Es ist schwer, das Wort überhaupt zu definieren in unserer heutigen Sprache. Es geht auf jeden Fall in die Richtung Mäßigkeit, Bescheidenheit, Genügsamkeit, Nachgiebigkeit, nicht auf unser Recht bestehen, zum Beispiel. Aber auch frei von jeglichem Exzess. Unser Leben soll von Nüchternheit, von Schlichtheit gekennzeichnet sein. Und ihr Lieben, das ist so fern von dem, was unsere Gesellschaft prägt, von der Lebensphilosophie, mit der wir vor allem in der jungen Generation aufwachsen, das ist, wie gesagt, in der heutigen Sprache, im heutigen Deutsch, gibt es gar keinen Ausdruck mehr dafür. Man tut sich schwer, es überhaupt zu definieren, weil es so fern ist von all dem, wonach unsere Gesellschaft strebt und was auch in unsere Gemeinden Einzug hält. Von all dem, was wir in den Filmen, in der Musik, in den Büchern, in der Schule, in den Universitäten, in der Ausbildung, was wir an Werten vermittelt bekommen. Das ist 180 Grad im Gegensatz dem, was hier steht. Ist es nicht traurig? Es ist ein trauriges Bild von unserer Gesellschaft, dass wir schon gar keine Wörter mehr dafür haben, wie es eigentlich sein sollte. Aber wir als Christen sind genau zu einer solchen Lebensweise aufgefordert. Und der Vers, der Herr ist nahe, der steht in direktem Zusammenhang. Da steht sogar, ja, im Griechischen, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch, eure Sanftmut lasset alle Menschen erfahren, denn der Herr ist nahe. Vergeudet nicht eure Begabungen, eure Zeit, euer Geld dafür, um ein möglichst angenehmes Leben auf dieser Erde zu haben. Das hat er schon, in Kapitel 3, in den Versen 20 und 21 deutlich gemacht, wo unser Bürgerrecht eigentlich ist. Haben wir vergessen, worum es eigentlich geht? Haben wir vergessen, wofür Gott uns eigentlich geschaffen hat? All das, was wir in diese Welt investieren, all das, was wir darin investieren, was wir haben, worauf wir hinzuarbeiten, damit wir irgendwas vorzuweisen haben vor den Menschen, es wird alles vergehen. Es wird keinen Bestand mehr haben. In zwei Generationen wird keiner mehr wissen, was ich alles hatte, was ich alles konnte. In zwei Generationen ist dann wichtig, wie habe ich meine Kinder geprägt, was habe ich meinen Kindern, was habe ich meinen Enkeln mit auf den Weg gegeben, was ewig Bestand hat. Und es ist nicht Geld, es sind nicht irgendwelche Dinge, die wir in erster Linie weitergeben sollen. Das sind Werte, das sind die Ewigkeit, die in der Ewigkeit einfach Bestand haben. Und da fordert er sie auf. Lasst eure Sanftmut, lasst euer Leben, diese Einstellung, einfach in Schlichtheit zu leben, euch mit dem zu begnügen, was ihr habt und das, was ihr nicht braucht, was ihr mehr habt, Leuten zu geben, die es brauchen. Und da gibt es genug davon. Seid dadurch ein Zeugnis und lasst alle Menschen dadurch auch erfahren, dass der Herr nahe ist. Wenn wir horten und wenn wir uns unsere eigenen Reiche hier auf dieser Erde aufbauen und dann sagen, wir sind Christen, der Herr kommt morgen, was wäre die normale Reaktion von allen um uns herum? Ja, genau. Du glaubst, der Herr kommt morgen und du baust dir dein Reich auf und genießt dein Leben sonst wie. Wo kann man in deinem Leben sehen, dass der Herr bald kommt? Worin investieren wir uns? Ist es glaubwürdig, so wie wir leben? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir sind Botschafter, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir sagen, wir sind Christen, sind wir Botschafter. Die Frage ist, was sind wir für Botschafter? Welche Botschaft tragen wir in die Welt? Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es gibt nichts, was ihr nicht vor Gott bringen könnt. Egal, ob es körperliche Beschwerden, ob es Freunde sind, ob es Konflikte sind, ob es Verluste, ob es Anfechtungen, ob es Hoffnungen, ob es Ängste sind. Egal, was es ist, wir sollen alles durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Und es ist nicht so, weil Gott es nicht weiß. Es ist nicht so, weil Gott gern informiert ist darüber, was uns gerade bedrückt und was uns bewegt. Aber er möchte dennoch, dass wir zu ihm kommen. Wir können sagen, es ist nicht unnötig. Wieso? Es ist nicht Zeitverschwendung, er weiß doch sowieso. Er hat doch sowieso alles in der Hand. Er weiß doch sowieso, was ich denke, was ich habe, was ich brauche. Wieso soll ich ihm das dann noch bringen? Aber ihr Lieben, wie in so vielen Dingen, die wir tun sollen, sind wir in erster Linie diejenigen, oder vielleicht nicht unbedingt in erster Linie, aber unter anderem diejenigen, die daraus wahnsinnig profitieren. Wir machen uns dadurch, dass wir all das zu Gott bringen, machen wir uns wieder dessen bewusst, wer eigentlich Herr ist, wer eigentlich alles in der Hand hat. Sind nicht unsere Arbeitgeber, es ist nicht die Gesundheit, es ist nicht die Regierung. Wer hat es alles in der Hand? Und dadurch, dass wir es Gott bringen, machen wir uns bewusst, er ist derjenige, dem wir das alles bringen können und die Kontrolle dessen hat. Und wir profitieren insofern davon, dass wir uns dessen bewusst machen, dass wir aber auch getröstet werden, weil wir wissen, er hat es in der Hand. Wir müssen uns nicht darum sorgen, was passiert, sondern wenn wir es ablegen bei ihm, dann wissen wir, er hat es in der Hand. Wir werden getröstet und er bekommt die Ehre. Wahrer Friede. Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und auch hier ist wieder dieser kausale Zusammenhang und der Friede Gottes. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Wann dann? Dann, wenn wir uns freuen, ungeachtet der Umstände, in denen wir uns befinden, dann, wenn wir dankbar sind. Freude ist immer mit Dankbarkeit verbunden. Dann, wenn wir unsere Sanftmut oder unser Leben, unser schlichtes Leben, wenn wir das alle Menschen erfahren lassen. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und Sinne in Christus dann bewahren, wenn wir uns um nichts sorgen. Dann, wenn wir unsere Anliegen in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Das hängt so direkt zusammen. Es gibt so viele schöne Bibelverse in der Bibel, wo wir sagen, ach, der ist aber schön. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren, Jesus Christus, schön. Aber das hängt direkt mit dem zusammen, was davor steht. Dann wird es der Fall sein. Nicht einfach so. Nicht, wenn ihr euer eigenes Leben lebt. Nicht, wenn ihr meint, dass ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt, solange ihr in den Gottesdienst kommt oder solange ihr euch in irgendeiner Form in der Gemeinde einbringt oder so, dass ihr es dann empfangen werdet. Und ich predige nicht nur euch, ich predige mir genauso. Es ist ein Thema, es sind viele Themen, womit wir unser Leben lang zu kämpfen haben, weil wir die ganze Zeit den Einflüssen der Welt ausgesetzt sind, den Werten der Welt. Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Der Begriff, der hier verwendet wird, kann auch mit Ratio, also die Vernunft, der Begriff, der unsere Gesellschaft eigentlich prägt. Was ist vernünftig? Unsere Gesellschaft ist es gar nicht bewusst, denke ich, wie sehr dieser Begriff unsere Gesellschaft einfach prägt in all dem, was sie tut, wie sie plant, wie sie unterwegs ist. Was ist vernünftig? Es ist doch nicht vernünftig, an einen Gott zu glauben. Es ist doch nicht vernünftig, an ein altes Buch zu glauben. Es ist doch nicht vernünftig zu glauben, dass es irgendjemand im All ist und irgendwas kontrolliert. Es ist doch nicht vernünftig zu glauben, dass wir auf diese Fantasiefigur auch noch vertrauen können und unser Leben darauf aufbauen. Es ist doch alles völlig entgegengesetzt aller Vernunft. Es ist doch unvernünftig, nicht so zu leben, dass wir jetzt ein schönes Leben haben. Es ist doch unvernünftig, nicht uns zu sorgen. Wir müssen uns doch sorgen. Schau doch die Welt an. Es ist doch unvernünftig, wenn wir in Schlichtheit leben. Es ist doch unvernünftig, wenn wir denen freundlich begegnen, die uns unfreundlich begegnen. Es ist doch unvernünftig, wenn wir denen vergeben, die uns die ganze Zeit Pi sagen. Das ist doch komplett unvernünftig. Aber der Friede, um den es hier geht, ist ein Friede, der alle Vernunft übersteigt. All das, was wir in unseren lächerlichen menschlichen Gehirnen uns ausmalen und meinen, das ist logisch wäre, all das übersteigt es. Der Friede Gottes, nicht der Friede dieser Welt. Worin besteht denn überhaupt Frieden? Was ist denn überhaupt Frieden? Darin, dass kein Krieg besteht oder herrscht? Darin, dass sich die Familie lieb hat und die Sonne scheint? Was ist Frieden? Der Frieden, von dem hier die Rede ist, ist der Friede, der darin besteht, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und es ist ein Friede, den uns niemand und nichts, keine Lebenssituation rauben kann. der komplett unabhängig ist von all dem, was um uns herum passiert. Das ist ein Frieden, der auch dann noch da ist, wenn wir unsere Arbeitsstelle verlieren. Das ist ein Frieden, der auch dann noch da ist, wenn wir unser Auto gleich am Baum fahren. Ein Frieden, der auch dann noch da ist, wenn wir Geliebte verlieren. Das ist der gleiche Friede, der Paulus und Silas dazu veranlasst hat, zu singen, als sie in Ketten im Gefängnis lagen. Loblieder haben sie gesungen. Ein Friede, der über alle Vernunft hinausgeht, weil man wirklich weiß, dass man geborgen ist in der Hand dessen, der alles führt und lenkt. Ein Friede, den niemand nehmen kann. Was macht unseren Frieden aus? Was macht deinen Frieden aus? Wie zerbrechlich ist er? Und dieser Frieden wird unsere Herzen und Sinne bewahren. Wovor? Vor Angst, vor Sorge, vor Unsicherheit, vor Unglauben. Vor all den Dingen, vor wir letztlich Angst haben, die wir in unserem menschlichen Denken fürchten, genau davor wird uns dieser Friede bewahren. Und dieser Begriff bewahren ist ein Begriff, der aus dem Militär kommt, das eigentlich heißt bewachen, beschützen. In Christus Jesus. Alles in Abhängigkeit von ihm und mit ihm im Zentrum unseres Lebens. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, all das, was sie tun sollen, all das, wofür sie stehen, was sie sagen, was sie versprechen, in Freundschaften, in Beziehungen, all das, was sie tun soll, wahrhaftig sein, der Wahrheit gemäß. Was ehrbar, was gerecht, was keusch, das, was rein ist, in unserem Denken, in unserer Gefühlswelt, in der Art, wie wir miteinander reden, in der Art, wie wir mit dem anderen Geschlecht umgehen, alles, was liebenswert, in unserem Verhalten, die Art, wie wir reden, denken und wie wir uns äußern, was wohllautend, Anstand, das, was sich ziemt, Respekt, die Eltern ehren, Freundlichkeit, Höflichkeit, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Über alle Vernunft freuet euch. Lasst eure Sanftmut alle Menschen erfahren. Sorgt euch um nichts. Lasst eure Anliegen in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ist jemand von euch Fanny Crosby ein Begriff? Fanny Crosby wurde am 24. März 1820 in New York geboren. Im Alter von 6 Wochen hat sie eine Krankheit gehabt. Es war eine Krankheit in ihren Augen. Und der Familienarzt war zu der Zeit nicht da. Und es ist ein anderer Arzt reingekommen, der in ihr eine bestimmte Behandlung vornahm. Und der Mann gab sich als Arzt aus, aber das war zu der Zeit noch nicht bekannt. Er war eigentlich dazu gar nicht qualifiziert. Aber als Resultat von dieser falschen Behandlung ist Fanny Crosby im Alter von 6 Wochen für den Rest ihres Lebens erblindet. Erblindet zu sein ist ja schon ziemlich heftig, aber heute auch noch. Heute, wo man so viel Hilfsmittel hat. Aber wie schlimm war es erst damals? Ihre Mutter hat dann viel gearbeitet. Ihr Vater ist gestorben, als sie 12 Monate alt war. Ihre Mutter hat dann viel gearbeitet und sie hatte wirklich das Ziel, dass ihre Tochter auf eine Blindenschule gehen kann. Dort war sie dann auch 23 Jahre lang, 11 Jahre als Schülerin und 12 Jahre dann als Lehrerin. Dort hat sie dann auch sie hat einen blinden Musiker dort auch kennengelernt, den sie dann 1858 geheiratet hat. Und sie hatten auch kurz darauf ein Kind, das auch innerhalb kürzester Zeit an der Krankheit gestorben ist. In ihrer Zeit als Lehrerin an der Schule gingen auch mehrere Krankheitswellen durch die Vereinigten Staaten und auch unter anderem in dem Gebiet, wo sie gewohnt und gearbeitet hat. War dann kurze Zeit weg und als sie zurückkam, war ein Großteil von ihren Schülern, die sie sehr lieb gewonnen hatte, waren sie ja auch umgekommen durch diese Krankheit. Sie ist 95 Jahre oder knapp 95 Jahre alt geworden. Und man mag auf so ein Leben schauen und fragen, was für ein Leben. So viel Leid, so viel Schwierigkeiten. Und was würde man von so einer Person erwarten? Wäre es nicht vernünftig? Wäre es nicht nur normal, verbittert zu sein? Wäre es nicht völlig verständlich, wenn sie Gott hassen würde? Wenn sie ihr Leben lang sich gegrämt hätte und gemeint hätte, was für ein Gott ist das überhaupt? Gibt es den Gott überhaupt? In ihren knapp 95 Jahren hat sie über 8000 christliche Lieder geschrieben. Ihre Biografie ist voll von Situationen, in denen irgendwelche Leute aus der Gemeinde, aus der Schule, in der sie gearbeitet hat, zu ihr gekommen sind und gesagt haben, ich habe einen Text und da brauche ich, oder ich habe eine Melodie, ich brauche einen Text dafür. Und innerhalb kürzester Zeit hat sie Lieder mit 10, 12 Strophen geschrieben. Und immer wieder sind da solche Situationen in ihrer Biografie einfach festgehalten. Einige von diesen Liedern, die sie geschrieben hat, sind uns auch bekannt. Zum Beispiel, O Gott, dir sei Ehre. Oder sicher in Jesu Armen. Das Lied hat sie kurz nach dem Tod ihrer Tochter geschrieben. Herr, mein Heiland und mein Hirte. Oder seliges Wissen, Jesus ist mein. Lasst mich erzählen, Jesus zur Ehr. Wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein. Völlig sein Eigen, nichts suche ich mehr. Jesus erstillet all mein Begehr. Treu will ich dienen ihm immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Über alle Vernunft. Eine Freude, ein Frieden, den die Welt nicht kennt, den die Welt nicht nachvollziehen kann, den unser Verstand einfach nicht fassen kann. Hier sind zwei Zitate von ihr. Wir ziehen weiter mit unserem Stecken in der Hand. Wir sind Reisende auf dem Weg zum gelobten Land. Ist ein Spruch, der auf ihrem Grabstein steht. Und zu ihrer eigenen, zu ihrer Blindheit hat sie Folgende gesagt. Es scheint Gottes wunderbare Vorhersehung gewesen zu sein, dass ich mein Leben lang blind sein sollte. Und ich bin ihm dankbar dafür. Würde man mir morgen das Augenlicht schenken, so würde ich es nicht annehmen. Ich hätte wohl keine Lieder zu Gottes Ehre gesungen, da ich von den schönen und interessanten Dingen um mich abgelenkt worden wäre. Was für eine Einstellung. Wir sind nicht blind. Wir haben, denke ich, nicht das durchgemacht, was sie durchgemacht hat. Und sie konnte das alles aus Gottes Hand nehmen. Und sie hatte den richtigen Blick einfach auf das Ganze. Wir ziehen weiter mit unserem Stecken in der Hand. Wir sind Reisende auf dem Weg zum gelobten Land. Würde man mir morgen das Augenlicht schenken, so würde ich es nicht annehmen. Ich hätte wohl keine Lieder zur Ehre Gottes gesungen, da ich von den schönen und interessanten Dingen um mich abgelenkt worden wäre. Was lenkt uns ab? Was lenkt uns davon ab, uns zu freuen? Und zwar nicht mit einer oberflächlichen Freude, die heute mal da ist und morgen weg, sondern mit der Freude an dem, der ewig Bestand hat, mit der Freude daran, was er an uns tut und wie er uns gebrauchen möchte und daran, wie groß er einfach ist. Daran, dass wir mit diesem großen Gott und Heiland, dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben können. Was lenkt uns davon ab, uns zu sorgen? Oder was veranlasst uns dazu, zu sorgen? Und unsere Dinge, die uns belasten, nicht an Gott abzugeben. Was lenkt uns davon ab, unsere Sanftmut, die Schlichtheit in unserem Leben allen Menschen kund werden zu lassen? Über alle Vernunft. Und es ist einfach so ein großes Geschenk, was wir haben dürfen. Ein so großer Gott, der uns keine To-Do-Liste gibt, sondern der uns Schritt für Schritt begleitet, der jeden Weg, jede Biegung, jede Situation in unserem Leben bereits kennt, alles, was auf uns zukommen wird und der alles perfekt geplant hat. Können wir uns da nicht freuen? Ist es nicht schön, dass wir nicht in den morgigen Tag schauen müssen, uns überlegen müssen, boah, was wird da sein? Was ist, wenn das und das passiert? Wie kann ich mich irgendwie absichern? Das müssen wir alles nicht. Es ist nicht so, dass wir verantwortungslos leben sollen, auf keinen Fall. Aber es ist erst recht nicht so, dass wir in Angst und Furcht leben sollen und dass wir unser Leben darauf ausrichten sollen, damit wir hier auf dieser Erde es bequem und gemütlich haben, sondern wir sind nur Wanderer. Wir sind nur welche, die hindurchgehen. Wir sind uns das bewusst. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Und Herr, ich möchte danken dafür, für dein Wort, das immer wieder so klar und so deutlich zu uns spricht, dass einfach, trotz dem, dass es schon so viele Jahrhunderte alt ist, dass es so aktuell ist, dass es jeden Einzelnen von uns einfach betrifft. Und mein Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du ein Gott bist, der spricht, ein Gott bist, der uns liebt und der uns verändern möchte und dass du uns begleitest auf allen, dass du ein Gott bist, der uns hört, der um uns besorgt ist, bei dem wir unsere Sorgen und Lasten abladen dürfen, dass du ein Gott bist, der uns einen Blick schenkt für die Ewigkeit, der uns einfach immer und immer wieder bewusst macht, wozu wir überhaupt leben, was der Sinn des Lebens ist, weshalb wir überhaupt erschaffen wurden, mein Herr. Und ich möchte dich auch um Vergebung bitten, wo wir so oft abgelenkt werden, wo wir so oft lieblos sind dir gegenüber, wo wir keine Freude empfinden, weil wir dich einfach nicht kennen, weil wir uns nicht darum kümmern, was dein Wille ist oder was dein Wort sagt, weil wir lieber unser eigenes Leben führen wollen, so wie es die Welt führt. Mein Herr, hilf du uns doch bitte, Tag für Tag einfach mit dir zu wandeln und nach deinem Willen zu suchen und mit allem, was wir haben, einfach dir dienen zu wollen und dir alles hingeben zu wollen, mein Herr. Danke dafür, dass du ein großer Gott bist, dass du uns vergibst, dass du uns liebst und dass wir einfach mit allem zu dir kommen dürfen. Und ich möchte dir einfach danken, dass du sprichst zu uns. Amen.